Willkommen zur heutigen detaillierten Analyse. Also stell dir vor, in so einer Anlage, da tritt plötzlich ein Kurzschluss auf. In Bruchteilen einer einzigen Millisekunde schießt da plötzlich der 20- bis 30-fache Nennstrom durch die Leiter.
Ja, das ist eine unvorstellbare Menge an Energie, die da plötzlich freigesetzt wird.
Genau, und unsere heutige Mission ist es, zu entschlüsseln, wie Ingenieure eigentlich verhindern, dass diese gewaltigen physikalischen Magnetkräfte, also die sogenannten Lorentzkräfte, unsere Stromversorgungssysteme förmlich in Stücke reißen.
Weil diese Kräfte sind absolut zerstörerisch. Wir sprechen hier nicht von so ein bisschen Erwärmung oder so, sondern von immenser mechanischer und thermischer Belastung. Das System muss das überstehen, und zwar ohne bleibende Verformung oder dass die Isolierung versagt.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn ich an diese Rohrkraft denke, dann stelle ich mir das irgendwie vor, als würde man plötzlich den 30-fachen Wasserdruck durch so ein extrem enges Rohr jagen, das dann sofort unkontrolliert ausschlägt.
Ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Bild. Aber anders als beim Wasserrohr kommt die Kraft hier quasi von außen. Diese gewaltigen Ströme erzeugen nämlich extrem starke Magnetfelder um die Leiter herum.
Ah, okay. Und die interagieren dann miteinander, oder wie?
Ganz genau. Wenn diese Ströme parallel fließen, dann stoßen sich diese Magnetfelder gegenseitig mit wirklich brachialer Gewalt ab oder sie ziehen sich an. Die Kabel und Schienen versuchen im Grunde voreinander zu fliehen.
Wahnsinn, man würde jetzt ja intuitiv denken, dass so riesige Hochspannungsnetze bei solchen Kräften am gefährdetsten sind, aber unsere Quellen zeigen da echt genau das Gegenteil.
Richtig, ja. Überraschenderweise sind Niederspannungsanlagen weitaus gefährdeter. In Hochspannungsanlagen haben wir nämlich ziemlich großzügige Isolationsabstände.
Und bei der Niederspannung quetschen wir alles auf kleinstem Raum zusammen.
Exakt, wir stehen da am völlig anderen Ende des Spektrums. Die Kurzschlussstromdichten sind extrem hoch und die Phasenabstände zwischen den Leitern sind minimal klein.
Da haben die Magnetfelder natürlich super leichtes Spiel, weil alles eben so dicht aneinander gepackt ist.
Genau. Und dazu kommt dann noch ein zweiter, echt fataler Faktor. Das geschlossene Gehäuse der Anlage sperrt jede Lichtbogenenergie komplett ein.
Das ist dann ja wie so ein echter Schnellkochtopf. Also eine Stromschiene, die hier auch nur kurzzeitig mechanisch versagt, reißt dann den Isolator mit, berührt die nächste Phase und verursacht so einen anhaltenden Störlichtbogen.
Ja, und das bedeutet dann den totalen Blackout. Aber, und was hier wirklich faszinierend ist, der eigentliche Feind in diesem Szenario ist gar nicht nur die rohe Kraft an sich, sondern die Vibration.
Bei der Vibration? Wie meinst du das?
Also. In unseren typischen 50-Hertz-Wechselstromsystemen pulsiert diese elektromagnetische Kraft mit der doppelten Frequenz, also mit 100 Hertz. Und jetzt stell dir vor, die natürliche Eigenfrequenz der Stromschiene liegt zufällig genau in der Nähe dieser 100 Hertz.
Oh, das ist dann wie bei so einer Hängebrücke, die sich im Sturm gefährlich aufschaukelt.
Exakt das gleiche Prinzip. Es entsteht eine Resonanz. Wenn das passiert, dann vervielfacht sich diese Zerstörungskraft durch die dynamische Verstärkung plötzlich um das 3- bis 5-fache.
Das ist ja extrem.
Absolut. Die Leiter erfahren da Belastungen, die eine simple statische Berechnung völlig sprengen würden.
Aber Moment, machen wir die Stromschienen dann nicht einfach dicker und schwerer, um das irgendwie auszuhalten? Ich meine, mehr Masse hilft doch sicher gegen diese massive Kraft, oder nicht?
Ja, das ist der intuitive Ansatz. Aber nein. Geometrie schlägt hier schiere Masse. Es geht vielmehr darum, das Flächenträgheitsmoment zu maximieren.
Hier wird's wirklich interessant. Warte, das ist extrem kontraintuitiv. Du sagst also, zwei Schienen mit exakt derselben Menge an Material verhalten sich komplett unterschiedlich, nur weil sie anders im Raum gedreht sind.
Ganz genau so ist es. Eine hohe und schmale Schiene verbiegt sich viel schwerer als eine breite, flache Schiene. Und das bei exakt gleichem Materialeinsatz.
Okay, das ist schlau.
Ja, und ein noch mächtigerer Hebel ist der Abstand der Halterungen. Wenn man die Stützweite der Schienen halbiert, dann sinkt die zerstörerische Spitzenkraft sofort um 50%.
Ah, verstehe. Und das Material selbst, macht das auch einen Unterschied?
Natürlich. Hartgezogenes Kupfer hat zum Beispiel eine fast 3-mal so hohe Streckgrenze wie weich geglühtes Kupfer.
Streckgrenze, also das ist der Punkt, an dem sich das Metall dauerhaft verbiegt und eben nicht mehr wie so eine Feder in seine Ursprungsform zurückkehrt, richtig?
Richtig. Und dann haben wir noch Aluminium. Das hat zwar eine geringere mechanische Festigkeit als Kupfer, aber es hat einen enormen Vorteil. Es ist nämlich 3-mal leichter.
Aber wie hilft das denn gegen die Kraft? Ich dachte, wir brauchen Festigkeit.
Ja, aber dieses extrem niedrige Eigengewicht verändert die Formel für die Eigenfrequenz der Schiene. Die geringere Masse verschiebt die natürliche Schwingung der Schiene nach oben.
Ah, also weit weg von dieser tödlichen 100-Hertz-Falle.
Genau. So gleicht das geringe Gewicht die eigentlich schwächere Streckgrenze in der Dynamik dann wieder aus.
Okay, weil Material, Geometrie und auch die Frequenz also so untrennbar miteinander verwoben sind, stelle ich mir echt vor, dass die Zertifizierung nach diesen ganzen Normen ein ziemlicher Albtraum für Ingenieure sein muss.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ist es im Grunde wie das Stimmen einer gewaltigen Gitarrensaite. Spannst du die Halterungen enger oder veränderst die Geometrie, verschiebst du zwar die Schwingungsfrequenz weg von der gefährlichen Resonanz,
aber
du erhöhst gleichzeitig die mechanische Spannung, die das Material aushalten muss. Sammelschienen-Kurzschlussfestigkeit nach IEC-Normen ist ein echtes dreidimensionales Schachspiel.
Da muss also alles perfekt passen.
Genau. Thermik, Äquidynamik und Materialwissenschaft müssen permanent und perfekt ausbalanciert werden. Ignoriert man da auch nur einen Faktor, reißt die Seite.
Wahnsinn. Und das bringt mich zu einem letzten provokanten Gedanken für dich. Wir haben heute gelernt, wie extrem aufwendig es ist, diese verheerende 100-Hertz-Resonanz von Wechselstrom abzufangen und mechanisch auszutarieren.
Oh ja, das ist wirklich ein gigantischer Aufwand.
Und die Quellen erwähnen so kurz am Rande, dass Gleichstromanlagen unter eine völlig andere Norm fallen, nämlich die IEC 61660-2. Was bedeutet das also für die Zukunft?
Das ist eine sehr spannende Perspektive.
Genau, denn wenn unsere erneuerbaren Energien und diese riesigen Batterieparks uns immer weiter in so eine reine Gleichstromwelt drängen, in der diese pulsierende Resonanzgefahr schlichtweg gar nicht existiert, stehen wir dann vor einer kompletten mechanischen Revolution unserer Stromnetze. Ein Gedanke, den du bis zur nächsten Analyse unbedingt im Hinterkopf behalten solltest.